Cycling Culture meets Entertainment. Ja? Die 10 muss auf jeden Fall fallen und dafür ja, gebe ich halt alles. Und das haben auch schon Teams gemacht. Die haben gesagt, wir machen unsere Abendbesprechung, wir fahren abends los, pennen in unserem Hotel und morgens fahren wir weiter. Nee, also wir machen dann nicht auf billig, sondern dann lieber gar nicht und im nächsten Jahr, aber dann richtig.
Es ist eine sehr ganzheitliche Veranstaltung. Nennen wir es doch einfach so. Und wir haben jetzt den Kopf dahinter bei uns zu Gast und das ist der Defender.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 von Bikers Paradise.
Oh yeah.
Schnapszahl-Jubiläum nicht bei uns, sondern bei der MSR. Die Mecklenburger Seenrunde wird 11 und wir haben den Kopf des Ganzen gleich zu Gast und bequatschen mit ihm die Geschichte, die Zukunft und auch die Gegenwart dieser Veranstaltung. Außerdem gucken wir, was da sonst noch in der Mecklenburger Seenlandschaft da so los ist und vor allem stehen da die Zeichen auch auf Gravel, aber das ist dann eine ganz andere Veranstaltung. Aber vorher wollen wir erst nochmal über die Velo sprechen, eine tolle Fahrradmesse hier bei uns in Berlin, ein Fahrradfestival.
Ja, 10.11. Mai. Ich bin schon so aufgeregt. Ja. Denn, was passiert jedes Jahr auf der Velo?
Wir beide Nasen laufen da rum.
Nein, wir feiern Jubiläum.
Ach so, stimmt. Ja, genau. Wir werden dann zwei, ne?
Ja, wir werden zwei.
Oh, wow.
Wir werden zwei. Oh, geil. Schön, da ist gerade einer aufgewacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja,
komm, ich muss mir die ganzen Namen, die ganzen Zahlen merken von den Episoden und du merkst ja einfach immer, wann der Geburtstag ist. Doch super.
Genau, wir haben Geburtstag. Wir feiern auf der Velo. Wir haben einen Stand natürlich. Diesmal sind wir drin und unsere Standnummer ist G8, wo auch immer das sein mag. Ist natürlich wahrscheinlich der coolste Stand ever. Auf der Velo?
Wir sind da, wo die ganzen gemeinnützigen Organisationen sind, weil wir ein gemeinnütziger Podcast sind, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Und da machen wir uns jetzt richtig schön und wir machen natürlich wieder ein tolles Gewinnspiel. Und da haben schon einige Brands zugesagt zu diesem Gewinnspiel. Und damit ihr euch schon mal richtig freuen könnt, nenne ich nur mal so ein paar Namen. Alpina ist dabei, Chrome Industries, Kigo, Buschmüller, Ass Savers, Mugoff.
Wow. Und
da kommen auch noch andere Sachen dazu. Aber mehr verraten wir nicht. Wir sagen nur so viel, ihr müsst den Podcast hören, um zu erfahren, was genau passieren wird.
So, dann haben wir das Thema schon mal abgeschlossen, die Velo. Und dann kommen wir jetzt gleich mal zu unserem Gast. Aber vorher die Frage an dich. Woran denkst du, wenn du an die Mecklenburger Seenrunde denkst?
An Wasser.
Aha, interessant. Du bist die MSR noch nicht gefahren, ne? Nee. Genauso wenig wie ich. Denn ich habe im Kopf, das hast du letztens, glaube ich, auch erzählt, dass du die Mecklenburger Seenrunde schon ab und zu mal gekreuzt hast.
Naja, ich habe diese Gravel-to-Offroad-Tour gemacht, ja, genau.
Genau, du bist aus dem Wald rausgekommen und dann hast du dich immer gewundert, hä, wo kommen die ganzen rennerfahrenden Menschen auf einmal her?
So geil.
Ich muss da immer an Markus Burkhardt denken, der Ex-Profi, kennst du vielleicht noch, 6 Jahre bei BMC gefahren, dann 5, 6 Jahre bei Bora Hansgrohe gefahren, war ein sehr, sehr wichtiger und saustarker Helfer und der hat auch mal eine Tour-Etappe gewonnen und war deutscher Meister auf der Straße. Und ich kann mich daran erinnern, als er aufgehört hat, da hieß es dann bei Eurosport, der fährt die Mecklenburger Seenrunde mit. Und ich dachte mir so, ja, das ist natürlich auch ein geiles Erlebnis, ne? Wenn du da so am Start stehst und auf einmal steht so ein Profi voll in Saft und Kraft neben dir und fährt das dann so aus Spaß an der Freude mit.
Ja, aber was ich jetzt gelernt habe über die Jahre ist, dass die eigentlich das total cool finden, wenn die mal bei so einer Veranstaltung mitmachen, die entspannt ist und wo es eben gerade nicht darum geht, maximale Watt in die Pedale zu treten.
Ganz genau. Darum geht es eben bei der MSR. Es ist eine sehr ganzheitliche Veranstaltung. Nennen wir es doch einfach so,
ganzheitlich,
oder?
Ist schön. Ganzheitlich.
So, und wir haben jetzt den Kopf dahinter bei uns zu Gast und das ist Detlef Köpke.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Detlef.
Ja.
Hallo Detlef.
Ja, schön, dass ich hier sein darf, ja, im Paradies.
Ja, ganz genau, wir nennen es auch immer das Paradies. Sag mal, du hast 20 Jahre in Berlin gewohnt. Erzähl mal, wann, wo und wann bist du dann wieder weg und warum?
Ja, angefangen hat das Ganze, also in meinem früheren Leben bin ich Tennislehrer gewesen.
Ach.
Ist ja auch gut.
Und zwar Bezirkstrainer in Niedersachsen. Also das heißt, ich habe da so ein bisschen leistungssportliche Background und bin dann durch Bekannte, die hier in Berlin einen Bildungsträger betreiben, in Pankow gelandet, auf der ehemaligen Diplomatensportanlage, weil ich da dann auch eine Tennisschule gemacht habe und dann den ganzen Sportbereich quasi dort anfangen durfte zu leiten. So, das war 1992, also kurz nach der Wende. Da war hier alles noch in Berlin dunkel. Also Pankow war halt so der Ausflugsort mit dem Fahrrad übrigens, mit einem Architekten, mit dem ich da befreundet war. Und dann sind wir halt Richtung Kollwitzplatz gefahren und Regen Gormannstraße, also, und haben dann überall mal so in die Kneipen reingeguckt, die teilweise noch im Ausbauen waren. Ja. Und dann Fahrrad vorne hingestellt, kurz rein. Nee, wir machen erst nächste Woche auf. Also das war sozusagen die Zeit, die noch sehr, sehr intensiv dann mit dem Fahrrad waren. Ja, und dann bin ich halt, jetzt habe ich 20 Jahre mit 92 in Berlin gelebt bis 2002 und dann habe ich die Mücke gemacht, weil ich da in Mecklenburg mir so ein richtig altes Haus gekauft habe.
Oh, geil.
Und in der Nähe vom Nationalpark.
Ja.
Und habe dann angefangen, dieses Haus auszuräumen mit allem drum und dran und das quasi wieder neu aufgebaut.
Ja, das ist ja dann wie so ein zweiter Job, den man hat, so nebenbei noch, ne?
Genau.
Aber das hört sich nach einer guten Entscheidung an. Was ist denn deine früheste Erinnerung mit dem Fahrrad?
Da gibt es ein Bild von mir. Da hat Detlef.
sofort wie aus der Pistole geschossen.
Ja, da gibt's ein Foto, das ist legendär. Da hat Detlef als kleiner Junge sein Fahrrad, ein blaues Fahrrad mit Stützrädern. Ne? Damals lernte man das Fahrradfahren doch mit Stützrädern. Und ich habe Lederhosen an. Ja, so. Also so kurze Lederhose mit umgekrempelt und dann, ja, und natürlich so diesen Hosenlatz. Ne? So
ja, aber ihr werdet lachen. Das war, so ein Foto gibt es von mir auch.
Quatsch, mit Lederhosen und einem Fahrrad?
Nee, ohne Fahrrad, aber so. Mit Lederhosen. Die müssen irgendwie, so eine bestimmte Generation, da haben die Kinder noch Lederhosen getragen. Ja, wie soll ich das sagen?
Ja.
Und ich hatte nie was mit Lederhosen zu tun, irgendwie regional.
Ich auch nicht. Nee, zu der Zeit nicht. Meine jetzige Partnerin, die kommt aus Schersching am Ammersee. Also da habe ich mich vielleicht dann wieder angenähert.
Alter, was ist da schiefgelaufen bei uns mit unseren Eltern?
Was ist denn deine aktuelle Beziehung zum Fahrrad?
Im Moment lechze ich danach wieder, Fahrrad fahren zu können.
Ja.
Also ich bin etwas krank. Ich kann im Moment nicht Fahrrad fahren, aber ich kämpfe mich da wieder hin. Das ist gehört. Ja, ich bin, wie gesagt, Leistungssport war irgendwie mein Leben und ich weiß, dass ich das wieder hinkriege. Also ich bin 9-mal die Wetternrundern gefahren und irgendwann stand ich und beim 10. Mal, also als ich dann, ich wusste, dass ich da nicht fahren kann, aber da, die 10 muss auf jeden Fall fallen und dafür, ja, gebe ich halt alles.
Ne? Na stark, das aber ist hier diese 300 Kilometer um den Riesensee in Schweden.
Um den Wetternsee, ne? Genau, ja. Genau.
Weißt du, was ich von Detlef erfahren habe?
Was denn?
Detlef fährt Brompton.
Ach, na, da haben sich ja jetzt zwei getroffen hier.
Oder? Du kannst, Martin, das war wirklich schön mit dir.
Heute, ich habe auch gehört, dass Detlef Rennräder hat. Da also von daher bin ich auch wieder im Boot. Ne?
Detlef fährt Brompton.
Ja, was hast du denn alles für Fahrräder?
Naja, also ich habe, auf jeden Fall habe ich zwei Bromptons. Und zwar, der Grund, warum ich zwei Bromptons habe, ist, die Verbindung zur Stadt ist weiterhin da. Meine beiden Kinder leben in Berlin, mehr oder weniger. Und mit meiner Frau, es war immer das Ziel, wenn wir hier im Auto herkommen oder mit dem Zug herkommen, dass man sich halt dann nicht durch diesen Verkehr oder durch den Untergrund quält, sondern dass man halt ein praktisches Rad hat, was man einfach im Zug oder im Auto mitnehmen kann und von da an flexibel ist.
Na, das verstehe ich auf jeden Fall. Wie viele Rennräder hast du?
Ich habe ein Diamantrad, ein altes, schönes, ja, mit so einer schlanken Gabel. Dann habe ich ein Basso, auch einen alten Schinken. Dann das Rad, mit dem ich meine erste Wetternrunde angefahren bin. Ein Koga Miata, Super Winner, kein besonderes Rad.
Der Name zählt.
Genau, und in weiß mit hellblau, also und Baujahr 87, ja, sodass man damit auch Eroica fahren kann. Und dann habe ich noch ein Rad, da ist vorne ein Gorilla drauf. Das ist so ein Rahmen, der ist mal, da hat André Greipel mal mit einem befreundeten Fahrradhändler ein paar Rahmen von Ridley gekauft. Und da ist aber eine ganz normale 105er-Schaltung dran. Also ich bin halt nicht so der super Technik-Freak. Also also Ultegra weiß ich schon noch, was das ist und was eine DI ist, aber so mit irgendwelchen speziellen Sachen zu Schaltung oder kann man mich nicht, kann mit mir nichts anfangen.
2022 war das, da habe ich irgendein Rennen bei Eurosport damals geguckt, ein Radrennen, und da hat dann der Kommentator Carsten Miegels gemeint, dass Markus Burkhardt die MSR fährt. Und das war ganz kurz nach seinem Karriereende als Berufsradsportler. Wie ist das damals zustande gekommen, dass Markus dann bei euch die Runde gefahren ist?
Also auch der Name ist eben schon gefallen, André Greipel und Markus sind sehr eng miteinander befreundet. gegründet. Und eigentlich war fest geplant, dass André als Mecklenburger, der ja jetzt auch oben in der an der Küste lebt, die MSR fährt zum ersten Mal und quasi uns so ein bisschen die Ehre gibt. Mhm. Und das ging dann also aus privaten Gründen nicht. Und dann hat er gesagt, du, also ich frage da mal rum und den ersten, den ich frage, ist Markus. Und das war eine irre schöne Begegnung. Wirklich super, super schön. Hält bis heute. Also wir telefonieren, muss ich sagen, relativ regelmäßig. Und er hat ja auch ein super tolles Rennen, Shades of Speed, in Rosenheim an den Start gebracht. Mit einem ganz tollen Konzept, wie ich finde.
Ich habe ein bisschen rumrecherchiert und dann auch noch den alten Facebook-Eintrag von ihm gefunden. Und Markus Burkhardt hat damals geschrieben, heute bin ich meinen allerersten Gran Fondo gefahren. Mhm. Muss man sich mal vorstellen, als Radprofi, der sein Leben lang Fahrrad gefahren ist, seinen ersten Gran Fondo. Auf 300 Kilometern ging es durch die wunderschöne Landschaft der Mecklenburger Seenplatte. Auch Petrus war heute mit uns. Es war super, mit euch allen an den Start zu gehen. Danke an die Mecklenburger Seenrunde. Ich habe es sehr genossen. Jeder, der heute auf der MSR war, darf stolz auf seine Leistung sein. Da klingt irgendwie schon so ein bisschen raus, dass ihr was Besonderes seid. Habt ihr das auch so gespiegelt bekommen, sagen wir mal von einem Profi?
Also wir sind, also bei uns sind ja mittlerweile, glaube ich, gefahren, zum Beispiel auch Olaf Ludwig, ja, auch Legende. Ja. Und der hat gleich gesagt, ich bin früher genug gefahren und never ever 300. Also ihr könnt mich... Entweder holt ihr mich irgendwo zwischendurch ab, bringt mich irgendwo hin und ich fahre das zu Ende. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Das ist schön. Und das Besondere, würde ich sagen, ist, da waren auch andere Leute, die, sagen wir mal, professionell unterwegs sind und die haben das einfach total genossen, dass sie gechillt fahren können, dass sie irgendwie diesen Battle, guck mal, also zum Beispiel Max Levy, ja, Max fährt halt einen relativ hohen Schnitt, aber der fährt nicht an der Grenze, sondern der fährt das so, dass er Spaß dran hat. Mhm. Ja,
das ist doch schön.
Und wenn jemand kommt und sagt, du, zeig mal, was du drauf hast. Nee, ich will das jetzt hier genießen. Ja, und das ist quasi, das ist so der Spirit der MSR. Hm?
Gibt es denn noch andere Namen, auf die wir uns freuen können oder mit denen du so Kontakt hast? So?
Ja, also das hoffe ich, dass das noch irgendwann mal klappt, aber das hängt eben auch an Eurosport. Jens Vogt hat vor kurzem auch ein Interview bei euren Kollegen beim Speichenalarm gegeben. Also euer Interview fand ich legendär, abgesehen davon, dass er mit schön, also wirklich schön, und das spiegelt ja auch so ein Stück, also das Besondere. Natürlich würde ich mir das wünschen, dass Jens mal bei uns fährt, passt aber terminlich nicht, weil er ja noch 6 Kinder hat, die er versorgen muss. Und das ist, und das wird irgendwann passieren.
Er muss einfach mit der Familie fahren.
Ja, ganz genau. Einfach. Ja, dann haben wir schon mal 7, 8 Starter, genau. Genau, und dann gibt es ja in diesem Jahr, also was besonders ist, da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir 2022 auch angefangen haben, einen Inklusionsbotschafter uns zu gönnen. Das ist Jan Wiedemann aus Thüringen, aus Sonneberg, der auch ein kleines Rennen veranstaltet, auch eine 333 mit 6500 Höhenmetern, oje, wenn man die 300 fährt, über die 300 fährt. Ja, und Jan hat durch einen Motorradunfall einen Arm, der linke Arm ist sozusagen paralysiert. Und Jan hat mich dann gefragt, du, ich würde gerne was für die MSR machen. Ich bin schon so oft gefahren und lass mich irgendwas machen. Und dann fahr erst mal. Mhm. Und im Herbst haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, du, das Thema zu dir passt einfach, das Thema Inklusion. Und da ist jetzt rausgekommen, dass in diesem Jahr auf dem Tandem Verena Bentele, eine der oder die erfolgreichste deutsche Parasportlerin, die hat bei einer Olympiade alleine 5 Goldmedaillen gewonnen und sonst viele, viele andere. Nicht auf dem Rad, sondern beim Biathlon. Und die kommt mit ihrem Partner und fährt mit dem Tandem.
Ja, super.
Und so entwickeln wir das weiter. Also der Spirit dahinter, da gibt es so verschiedene Dinge, die mir wichtig sind, dass wir einfach viele Leuten die Möglichkeit geben, aufs Rad zu kommen. Ja? Und 300 Kilometer ist für jeden machbar. Jeden. Mhm.
Ja, das ist eine starke Ansage, ne? Also Grenzen verschieben sich ja und so weiter. Aber wenn man jemanden sagt, ja, ich bin 100 Kilometer gefahren, sagen viele, oh mein Gott, 100 Kilometer. Bei 200 Kilometer wird der Kreis der Bestauner noch größer. Und bei 300, das ist ja für viele sowas von utopisch und unvorstellbar. Mhm. Aber finde ich krass, dass du sagst, das kann einfach jeder schaffen.
Ja, absolut, genau.
Und also das ich ist nicht.
Oh, du auch.
Ich habe so eine Angst vor dieser Zahl. Das glaubt ihr gar nicht.
Das kann ich nachvollziehen. Also das kann ich wirklich absolut nachvollziehen. Aber dazu muss ich dazu sagen, also meine Strategie war bei meiner ersten Wettanrunde, ja, also aus dem Tennis-Mentaltraining kommt, da habe ich mir gesagt, ja gut, ich fahre jetzt mal so wenn ich das jetzt fahre, 300, du legst dir so einen Plan zurecht. Ne? Die ersten 70 ist Warmfahren. So bei 120 ist dann schon fast die Hälfte. Bei 170 ist auch schade, fast schon vorbei. Ja. Ja. Und als ich wieder bei 70 war, ich dachte so, jetzt noch eine schöne Abendrunde. Also es war genau. Immer wieder, und das war so mein Reset. Das war jedes Mal so ein Reset, ja. Und ich habe das tatsächlich gespürt, dass ich dann an der Stelle auch sagen konnte, okay, jetzt noch 70. Und natürlich gab es zwischendurch auch Leiden. Und das gehört auch mit dazu, dass man dann bei fast jedem, die MSR sehr schnell fahren, die haben halt irgendwo auch so zwischen 200 und 250 ihr Loch. Und derjenige, der das cooler fährt, langsamer fährt, der fragt sich auch irgendwann, was mache ich dir eigentlich?
Ja, klar.
Ist normal. Ja. Das gehört aber irgendwie dazu, also dass man sozusagen durch viele Emotionen geht und nicht nur eitel Sonnenschein. Und dann kommt halt das Wetter dazu, der Wind und ja. Oder die Gruppe.
Aber ich mache das auch immer so. Bei mir ist es so, die Feierabendrunde, die BER-Runde sind bei mir so ein bisschen mehr als 60 Kilometer. Ich rechne da immer mit 60 Kilometer. Und wenn ich dann so einen langen Schinken fahre, dann ist dann auch, schon mal die Feierabendrunde weg. So, und dann irgendwann ist die Hälfte und dann irgendwann sagst du, ach, jetzt nur noch zweimal die Flughafenrunde. Ist doch nicht schlimm.
Funktioniert alles bei mir nicht.
Ja, es ist mega gut. Doch, ich muss dich als Mentalcoach weiter begleiten.
Mann, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das funktioniert bei mir nicht. Ist ja auch egal. Wenn jemand die Veranstaltung nicht kennt, wie erklärst du ihm das oder ihr? Wie viele Runden gibt es? Wie ist die Startprozedur? Welche Zeiten sind beliebt?
Ja, also erstmal ist in dem Rahmen alles möglich. Das heißt, man hat maximal 28 Stunden Zeit zur Verfügung. Das heißt, wir starten mit der ersten Startgruppe und in jeder Startgruppe sind maximal 150 Starter drin. Und dann starten wir alle 10 Minuten. Und wir haben ein Startzeitfenster am Freitagabend zwischen 8 Uhr abends und 22 Uhr. Und dann geht es morgens um 3 weiter bis 7 Uhr und dann gehen die nächsten auf die Strecke. In den ersten Jahren war das so, dass natürlich noch viele so Schiss hatten, ja, die mittlerweile allerdings vorne, also morgens starten. Und das ist ein bisschen zurückgegangen, weil die Leute mutiger geworden sind. Mhm. Wenn ich 3 Uhr starte, dann bin ich trotzdem nach 15 Stunden oder 17 Stunden und manche fahren mit einem 30er-Schnitt 10 Stunden, dann bist du, wenn du hochrechnest, 3 Uhr morgens starten, dann bist du um 15 Uhr, also nee, früher,
13 Uhr.
Um 13 Uhr wieder da, ja, genau. Also das ist für viele mehr in den in die Möglichkeit des Machbaren reingekommen. Genau, und das andere ist halt, dass halt einige, die jetzt tagsüber gefahren sind, auch dazu rübergehen, mal nachts zu fahren, weil das ist auch was Besonderes. Also du hast halt diesen Moment der Dunkelheit, also die Natur wird wirklich total still, ja. Du hast nur noch so ein bisschen Mondlicht oder mal eine Lichtung und dann riechst du die Natur, weil es wirklich dunkel ist. Dazu haben wir natürlich ausgeleuchtete Streckenschilder. Also man kann sich schon im Dunkeln super, super gut orientieren.
Ah, okay. Ja, super.
Also die Lichter, also die Schilder, die sind beleuchtet.
Wie oft kommt so ein Schild?
Es sind 700 Schilder ungefähr. Das heißt also bei 300 Kilometern vor dem Abbieger kommen halt 2 Schilder und dann nach dem Abbieger kommt nochmal so ein Bestätigungspfeil. Und das,
Das ist ja super.
Ich fände es ja grandios, dass ihr 150 Fahrer auf einmal loslasst und nicht 1000 oder so. Ne? Ja. Weil als ich letztens bei Strade Bianche in Italien war, das ist ja auch ein Gran Fondo, und da waren gefühlt, also insgesamt waren 6000 Leute wohl am Start und gefühlt war jeder Startbox mit 1000 Leuten und es war nie leer auf den Straßen, es waren immer Leute um einen drumherum. Mhm. Und gerade wenn du dieses Naturerlebnis auch beschreibst, ist das ja genau die richtige Maßgabe, wenige Leute mit viel Abstand loszulassen, weil das dann läufst du dir ja nicht über die Füße. Ja. Super.
Genau. Ja, also ich bin einmal durfte ich nachts fahren. Also mein Team sagt natürlich, hier ist dein Platz und wenn du ein paar Stunden zum 2-3 Stunden schlafen, dann wird das eben irgendwo im Wohnwagen oder in einer naheliegenden Ferienwohnung, die wir dann mieten, gemacht. Und ansonsten, ja, da habe ich irgendwann mal so lange gebettelt, ja, weil ich wollte da mal so mitrollen, wenigstens ein Stück, also nicht ganz fahren. Und dann habe ich halt das Erlebnis gehabt, dass ich tatsächlich dann da vorne so ein rotes Rücklicht gesehen habe, da habe ich mich rangekämpft und dann habe ich, also ich habe das schon mal erzählt, aber das war wirklich eine Begegnung der dritten Art, weil der Mensch, mit dem ich dann gefragt habe, na, fährst du das erste Mal die MSR? Zweite Mal. Bist du hier aus der Umgebung? Kommst du aus Mecklenburg? Aachen.
Gleich dann, um die Ecke.
Ja, und dann willst du alleine fahren. Genau, das gibt halt, ja.
Es gibt so eine Typen.
Ja, und dann habe ich mich halt das nächste Rücklicht. Ja, aber das ist auch eine Qualität, ja. Nach der zweiten MSR hatte ich dann auch, also ich bin ja 2013 war ich bei der Wetternrundern. Das war eigentlich der Anstoß durch einen Freund, der mich gefragt hat, willst du Wetternrundern fahren? Und ich so, keine Ahnung, was das ist. Wir machen das, Gerd. Ja, aber das sind 300 Kilometer. Ja, wenn du das schaffst, schaffe ich das auch. Und dann ging das los. Im 2014 war ja dann die erste Mecklenburger Seenrunde. Und der gedankliche Start war, der für die MSR war im Prinzip im Januar 2013. Da bin ich die Wetternrundern noch nicht gefahren. Ja? Und also eigentlich sogar 2012. Ja, und jetzt nochmal zurück zur Frage, was war?
Wo waren wir gerade?
Ich weiß.
Ja, also die.
Das waren die Begegnungen auf der Strecke.
Und das waren die Begegnungen, genau. Und jeder fährt das im Prinzip so, wie er das will. Man kann mit einer schnellen Gruppe, die gut eingefahren ist, ein gut eingespieltes Team ist, kann man das relativ schnell fahren, aber man kann genauso gut, was auch einige machen, halt nach 150 Kilometern bei irgendeinem Kumpel in einer Gartenlaube oder irgendwo unterkommen und eine Runde schlafen und dann nach 5-6 Stunden weiterfahren.
Ja.
Und das haben auch schon Teams gemacht, die bei uns, also aus der Industrie kommt. Die haben gesagt, wir machen unsere Abendbesprechung, wir fahren abends los, pennen in unserem Hotel und morgens fahren wir weiter.
Ist ja auch witzig.
Ja.
Ich habe mir die Strecke mal angeguckt. Das ist ja so eine große Schleife. Mhm. Ich würde so in der Mitte durchfahren irgendwann.
Ja,
so, man kann da so eine schöne 8 draus machen, die man nur zur Hälfte fährt. Aber pssst.
Ja, bleibt dann, also wir haben unterwegs so, wir haben ja überall Transponder an den Rädern. Aus Sicherheitsgründen, ja.
Ja.
Zum einen möchte natürlich trotzdem jeder seine Zielzeit haben und das Abkürzen kann man machen, ja. Also es ist uns auch egal, ja. Also du hast halt dann nur irgendwelche Zwischenzeiten, nicht? Und das ist dann unrealistisch. Wenn du nach 6 Stunden wieder da bist, das schafft man bei der MSR nicht wirklich.
Ja, klar.
Dann erzähl uns doch mal noch mal genau die Geschichte, wie die MSR entstanden ist. Gib uns mal eine kleine Geschichtsstunde.
Ja, also 2012 im Juli hat mich dann dieser Freund Gerd Müller aus Burgdorf in Niedersachsen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, gefragt, ja, willst du mit mir Wetternrundern fahren? Und er hatte noch einen dritten Freund, das war sozusagen bei ihm auf der Bucketlist.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, spontan ja gesagt, ja, ohne zu wissen, was die Wetternrundern ist. Dann habe ich angefangen, halt mein altes besagtes Koga Miata aus dem Keller rauszuholen, weil ich hatte ja noch keinen Alurahmen und keine Carbongabel, sondern habe mein Fahrrad da aus dem Keller geholt. Und habe dann angefangen zu trainieren, also, weil ich natürlich wollte, ist ja nicht total lose, wenn ich mit ihm da hochfahre. Genau, und dann habe ich gemerkt, wie schön das eigentlich ist, weil vorher bin ich nur gejoggt und dann entwickelten sich so 50 Kilometer, 70 Kilometer. Dann bin ich abends da nochmal lang und dann wurden es 90 Kilometer und ich habe gemerkt, Wahnsinnslandschaft, in der ich da bin. Das war im Herbst 2012 und dann dämmerte es mir so, könnte man, sowas muss es doch in Deutschland auch geben, sowas. So ein 300 Kilometer Schinken. Und da gab es dann beim Recherchieren im Internet nichts. Und dann habe ich mich halt so angefangen hinzusetzen. Ich kann sehr gut Konzepte schreiben.
Aha.
Und bin dann im Januar 2012, habe ich dann mit ein bisschen Glück einen Termin beim Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns bekommen, habe dem gesagt, ich quäle mich jetzt hier nicht von unten nach oben. von einer Behörde, die alle sagen, geht nicht, sondern bin dann zu Lorenz Cafier. Und der hat mir dann gesagt, also nach 25 Minuten ein paar fiese Fragen gestellt und dann bin ich da rausgegangen und mit der Ansage, machen, Herr Köpke. Und ich so, ja, okay, ich weiß, was ich jetzt, um dem Namen alle Ehre zu machen, Mecklenburger Seenrunde, das darf nicht in die Hose gehen,
ja.
Wenn der Innenminister, ich weiß, was ich jetzt die nächsten anderthalb Jahre zu tun habe. Und das war dann Januar 2013, genau. Dann ging die Planung richtig los und danach habe ich relativ wenig Fahrrad gefahren.
Aber Wahnsinn, also wie ich das verstanden habe, der Aufhänger deiner radsportlichen Karriere sozusagen ist und wie schnell dann so ein Konzept in die Tat umgesetzt wird, ist ja total ungewöhnlich.
Ja, 18 Monate ist schon lange.
Oder?
Ja, ja. Naja, also wir haben, das ist schon, es ist, ich kam ja nicht aus dem Radsport, ich habe keine Ahnung gehabt, also ein Tennisturnier zu organisieren wäre leichter gewesen. Und die ganzen Dinge, was geht und was nicht geht und natürlich keine gesperrte Straße, STVO und die Verhandlungen mit den Behörden, also die Gespräche mit den Behörden. Am Ende muss man sagen, es ist viel, viel über die Jahre an Vertrauen entstanden, dass die uns vertrauen, dass wir das wirklich so sicher machen. Wir haben eine eigene Leitstelle. Da sitzen 4 Leute, die ganze Zeit über bereit sind, wenn da ein Notruf eingeht. Ein Notruf heißt aber auch unter Umständen bei jemand Kette gerissen oder ich habe einen Platten und habe keinen Schlauch. Dann haben wir da sozusagen auf diesen Abschnitten zwischen Neubrandenburg und Feldberg und Feldberg-Neustrelitz immer Fahrzeuge, die patrouillieren, die fahren dann dorthin. Die haben dann auch mal einen Schlauch und eine Pumpe dabei und helfen. Naja, und also um das Ganze wirklich sicher zu machen, da bin ich halt dem damaligen Streckenchef sehr dankbar, weil der hat die ganze Expertise mitgebracht. Der ist bis auf die Wetternrundern und noch ein oder zwei andere Frühjahrsklassiker ist der alles in Europa gefahren. Also La Marmotte und Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix und alles Mögliche. Ja. Und der hat quasi in den 15 Jahren, in denen er Radsport betrieben hat, mit so 17.000 Trainingskilometern, hat er so viel Know-how mitgebracht, von dem wir heute noch zehren.
Ja, das ist immer wichtig, ja. Leute an einer Seite zu haben, die wirklich wissen, was sie tun.
Ja.
Es macht vieles einfacher. Jetzt hattet ihr schon das 10-jährige Jubiläum letztes Jahr. Habt ihr da was anders gemacht?
Wir anders gemacht? Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
Dieses Mal ist eine Schnapszahl sogar.
Ach so, ne, wir haben das geschafft, was wir schon mal 2014 und 15 mit kläglich gescheitert versucht hatten. Wir haben quasi alle Bürgermeister
aufs Rad gesetzt.
Die quasi durch die Kommunen, durch die wir fahren, haben wir es geschafft, dass wir eine geschlossene Bürgermeisterstaffel.
Ja, das ist doch auch super. Ja, geile Idee. Ist auch super.
Das war eines der Sachen, die. Und dann kam halt als Feedback, also ne, 10 Jahre MSR hätte man ja auch mal so kommen können als Bürgermeister. Und dann sagt man, ja, Herr Köpke, das war ja wirklich irre. Die kommen ja wirklich von überall her. Und das ist ja so eine tolle Stimmung. Und das hat uns wirklich nochmal so einen Auftrag gegeben. Und in diesem Jahr wird es diese Bürgermeisterstaffel wiedergeben. Und der eine oder andere Bürgermeister wird mit Sicherheit in naher Zukunft die ganze Runde fahren. Also denen hat das wirklich riesen Spaß gemacht. Die haben sozusagen den Spirit.
Ja, so richtig ansteckend wird es erst in dem Augenblick, wo man das wirklich live miterlebt. Ne?
Ja, genau. Man kann drüber reden und noch und nöcher, aber man muss es live erleben.
Genau. Ja, ja, und diese Kameraderie, die dann auch entsteht, also das ist ja das, warum ich wirklich Radsport, also sportliches Radfahren Liebe ist halt das viel, viel mehr. So, man guckt auch zu dem anderen, ja. Und wenn es nicht die totale Competition ist, ist klar, ja. Aber so dieses, ja, einfach ein bisschen auf den anderen mit aufpassen, das sagen wir auch immer am Start, ne? Erlebnis geht vor Ergebnis. Also gibt's ja noch. Ja. Das ist unser Moderator, der auch die MSR geprägt hat, der sozusagen jeden im Ziel anhand eines Transponder, der Transponder wird irgendwie 100 Meter vor dem Ziel ausgelesen und dann kann er sagen, ja, wer da jetzt gerade ins Ziel fällt. Okay. Ich begrüße im Ziel den Martin und den Alex aus Berlin.
Auf dem Brompton.
Genau. Ja, hatten wir auch schon. Beim 10-Jährigen war halt tatsächlich jemand da, der ist 10-mal die MSR gefahren und der ist mit dem Klapprad gefahren, ohne Schaltung.
Wow. Du, es gibt alles, es gibt alles.
Dein Held.
Ja, genau.
Ganzheitliche Ansatz, ne? Der kommt ja in allen möglichen Facetten durch. Und ihr gebt den Leuten ja auch Hilfestellung, indem ihr Trainingspläne hochlädt, wo jeder irgendwie danach trainieren kann und sich dann zumindest vorher ein bisschen sicherer fühlt, um auf so eine große Leistung zu gehen. Wie ist denn das zustande gekommen und wie oft werden diese Trainingspläne genutzt?
Also die werden extrem viel genutzt. Es gibt eigentlich die allermeisten, die jetzt sozusagen anfangen, die nutzen den alle, die gucken da drauf. Und sagen natürlich habe ich nicht so viel gemacht, wie auf dem Trainingsplan draufsteht. Ja, und wir haben die natürlich, ja, genau. Aber das war sozusagen die Idee, also die Grundhaltung der MSR war, erstens, jeder kann das schaffen und dann auch zu sagen, wir helfen dir auf verschiedenen Ebenen, dass du da gut durchkommst. Das fängt mit dem Trainingsplan an, das ist unterwegs abwechslungsreiches, gutes Essen, gutes Trinken gibt, also heißen Kaffee, heißen Tee, wenn es kalt ist und kalte Cola bei den letzten Depots. Unser Vorzeigedepot ist Altschönau, eine große Fläche, mein Bauer, der ein Landwirt, der da seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Da gibt es frisch geschnibbelten Obstsalat. Ja. Geil. Das ist sozusagen, wenn man dann so am Morgen oder am frühen Nachmittag dann so einen richtigen schönen Obstsalat essen kann, das ist einfach sensationell. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Aspekt so, dass das Essen abwechslungsreich ist, dass es natürlich trotzdem Xenofit und solche Sachen auch gibt, ja, für die einfach darauf durchfahren möchten, genau. Hm? Ja, also dann haben wir im letzten Jahr halt den Versuch gestartet, also weil ich dann, ja, wie gesagt, auch aus dem Sportbereich komme, dass wir so jemanden gefunden haben, der, was ja auch vernachlässigt wird, jeder weiß, die Hamstrings hinten, die verkürzen sich. So, dann haben wir jemanden gefunden, der auch intensiv Rad fährt, aber Yoga-Lehrer ist und der dann halt so eine Stretching-Einheit mal gegeben hat. Und da haben sich 300 Leute angemeldet. Am Ende waren 80 Leute live dabei und die anderen haben sich das alle runtergeladen, weil das mitgeschnitten wurde. Und der letzte Coup war, die sozusagen Max Levy und Emma Hinze dazu zu bewegen, mal zu erklären, was quasi, wie man gutes und sauberes Krafttraining macht. Und das geht mit Sicherheit weiter, dass unser Serviceangebot dann auch in Richtung, ist ein schwieriges Thema, Ernährung, ja, weil da gibt's halt Vegetarier, Veganer und so weiter und so weiter. Und wir gucken halt dann jetzt, dass wir im nächsten Jahr das halt sehr divers bearbeiten, so dass da möglicherweise mehrere Ernährungswissenschaftler zu Worte kommen, so wie bei dem Trainingsplan, das wird halt von einem sehr guten Sportwissenschaftler aus Gera gemacht.
Mhm. Was mir jetzt gerade total gefällt bei dem, was ich höre, ist, ne, es gibt so viele Veranstalter, wenn da irgendwie eine Veranstaltung funktioniert, dann lassen sie es dabei, dann läuft es jedes Jahr so weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass du immer probierst, immer noch mal hier so an Rädern zu drehen und das hier noch spannender zu machen und noch mehr Leute zu begeistern, finde ich super.
Ja, aber auch das, also es gibt immer, ne, Cycling Culture meets Entertainment. Ja. Ich höre euren Podcast und ihr erfüllt das ja auch. Und ich sagte, dass die Grundidee war, jeder kann das schaffen, was können wir alles dafür tun? Und die andere Haltung von uns ist halt, dass wir, plaudere ich jetzt mal aus, dass wir nach der MSR sagen und nächstes Jahr wird es die beste MSR aller Zeiten. Und dann heißt es natürlich, auf der einen Seite ist das die Arbeit, die man draußen manchmal gar nicht sehen kann, also die unsichtbar bleibt. Und das andere ist halt, dass man halt mit den einzelnen Depotchefs, muss man sich ja vorstellen, dass wir eine Party feiern. Das war mir wirklich bis vor 2-3 Jahren gar nicht so richtig bewusst, was wir da logistisch wirklich leisten. Dass da am Anfang jetzt meinetwegen 3.000, 3.500, 4.000 Leute von Depot zu Depot fahren und dann essen und trinken und es klappt halt. Und da, wo es halt, sagen wir mal, wo es so Reibungspunkte gibt, das können die zu wenig Fahrradständer sein, das kann mal, dass da nicht genügend Toilettenhäuschen sind und so weiter, dass das irgendwie nachgesteuert wird und dass es viel Nacharbeit möglich nötig ist. Und dann mit dem Anspruch, und das hast du genau richtig rausgehört, es soll auch in diesem Jahr die beste MSR aller Zeiten werden, sowohl für die Teilnehmer, aber eben auch für die Leute, die uns die alle mitmachen. Ja.
Wie groß ist das Team in der Orga?
In der Orga sind wir insgesamt, also, sagen wir mal, so 4 Leute, die das Kernteam bilden, ja, die also sozusagen auch von der MSR leben. Dann gibt es halt viele Freiberufler, die Grafik machen oder die unser Trikot mit entwerfen und so weiter. Und am Ende, am D-Day, am Tag der Wahrheit, sind es halt ungefähr 700 Helfer.
700?
Wow. Ja.
Eine ganze Menge. Wo kriegt man die her?
Ja, also alleine so von den 700, Zahl ist wachsend, 150 Schüler aus irgendwelchen Abiturklassen, die Starterbags packen, die dann nachts auch und abends die Starterbags ausgeben, die auch mit den Startnummern drin und die verdienen sich bei uns halt ganz gut Geld. Also es ist so attraktiv, ja, dass wir das entschädigen. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Also auch das war die Grundidee bei der MSR, dass wir zwar irgendwo auf Stichwort Ehrenamt setzen, aber dass alle, die da bei der MSR dabei sind, auch entschädigt werden.
Eine Aufwandsentschädigung.
Die bekommen eine Aufwandsentschädigung. Super. Und die bekommen das sozusagen alle in gleichem Maße. Ja. Und das sind 5-stellige Beträge, die dann da schon wieder ausgeschüttet werden.
Ja, stark. In eurer Außendarstellung geht es ja auch ganz oft um Glück, Horizonterweiterung, Weiterentwicklung, also persönlich als auch sportlich. Das habe ich so in der Form auch noch bei keinem Gran Fondo oder Radmarathon so gelesen und gehört. Warum liegt bei euch der Fokus denn auf so etwas essentiell Persönlichem?
Schöne Frage, danke. Also der spricht jetzt sozusagen einerseits, sagte ich ja, ich bin der Coach, ja, und ich bin halt als einer der ersten damals in Amerika gewesen bei einem Sportpsychologen, Jim Lehr. Da habe ich dann gelernt, also Mitte der 80er Jahre, da war irgendwie mit Mentaltraining noch gar nichts. Ich bin da sozusagen auch der Vorreiter gewesen und habe gemerkt, wow, das bringt mir was. Erstmal war ich dann stolz, dass ich dann gelernt habe, wie ich meine eigene Psyche, wo ich wirklich gescheitert bin. Ich bin ein sehr eleganter Spieler, ich bin begabt, talentiert, motorisch begabt, aber ich habe mir selber im Weg gestanden. Das hat mich nach Amerika gebracht. Ja, und das kann ich halt irgendwie nicht ausblenden, dass es, ja, dass man das natürlich dann in der Philosophie der MSR wiederfindet, dass es quasi ein Aufbruch ist. Also niemand, so wie Alex das sagt, ja, niemand muss die MSR fahren. Niemand, ja. Aber es gibt halt, sagen wir mal so, in unserem menschlichen Wesen, das weiß ich auch als Coach, wir wollen ja alle irgendwo, im Normalfall wollen wir alle ein bisschen besser werden, intrinsisch, ja, wenn es von innen kommt. Ja, gezwungen werden wir aber gesamtgesellschaftlich natürlich dann, uns mit anderen zu messen, ja, sei es irgendwie die Geschwindigkeit, sei es irgendwie das teurere Fahrrad oder das teurere Auto oder sowas, ja, aber das kommt nicht von innen, sondern das kommt von außen, weil Werte geschaffen werden durch Marketing. Und an der Stelle muss ich sagen, bin ich ziemlich raus. Das wird man bei uns nicht so finden, dass wir irgendwie sagen, sozusagen jetzt anmelden und also dieses Pushige, das haben wir nicht, sondern das muss von innen kommen. Und deswegen sind wir auch sehr organisch gewachsen, ja, über die Jahre. Wir haben mit knapp 2000 Teilnehmern angefangen und wir steuern jetzt also auf 4000 zu und irgendwo, weiß ich auch, wird es eine Grenze geben. Also es wird nicht noch größer und noch größer, sondern so um diese Qualität und den Spirit zu halten, dass es noch familiär bleibt, was auch für mich ein Wunder ist bei dieser Größe der Veranstaltung. Es wird irgendwo einen Cut geben und der liegt jetzt im Moment definitiv bei 4000, weil mehr schaffen wir nicht.
Schön.
Ich habe eine Freundin, die Franzi, die ist vergangenes Jahr das erste Mal die MSR mitgefahren. Vorher ist sie immer so Bikepacking durch Spanien, Italien, alles Mögliche. Und ist dann die MSR-Runde gefahren, aber die 100er für Frauen. Und hat dann auch von ihrem schweren Gravelbike da dünnere Reifen dran gemacht, damit das alles ein bisschen leichter geht. Und ich habe sie gebeten, einen O-Ton zu schicken. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Die Stimmung dort war super und die war so schön, dass wir direkt nach dem Event das Hotel fürs nächste Jahr gebucht haben. Und ich war auch komplett angefixt, habe mir kurz danach ein Rennrad bestellt, weil ich 2025 unbedingt die 300 Kilometer fahren will. Und seitdem trainiere ich fleißig darauf hin. Und was ich an der MSR besonders schätze, ist, dass es total inklusiv ist. Ich habe mich sofort mega wohl gefühlt. Alle sind super nett überall, auch an den ganzen Verpflegungspunkten. Und auch, dass es eher ums Ankommen und das Erlebnis geht, anstatt um Bestzeiten, passt super, vor allem als Rennradanfängerin. Und dieses Jahr starte ich dann in einem geführten Frauenstartblock für die 300 Kilometer und freue mich schon riesig auf Ende Mai.
Ja, was soll man da noch zu sagen? Da
beste gibt's
ja,
Werbung, oder?
Da gibt's ja nichts mehr zu ergänzen.
Ja, der Werbeblock. danke Franzi für den Werbeblock.
Ja, das hat ja eine Ursache, ne? Wenn jemand so darüber redet. Ich würde mal sagen, ihr macht sehr viel richtig.
Ja, wir haben auch sehr früh nicht erkannt, sondern wir wollten, dass mehr Frauen da fahren. Da gibt es halt eine Hamburgerin, Donna Wand, die wirklich mit ganz viel Herzblut, sie gravelt, sie fährt Rennrad und die führt sozusagen die Women's Community. Und diese Women's Community zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir einen eigenen Startblock haben um 5.20 Uhr. Und da stehen halt unterschiedlich Frauen drin, die entweder 23er Schnitt fahren wollen oder ein 25er oder ein 27er und dann gibt es halt zwei Guidinnen, die quasi sozusagen dafür sorgen, dass das entsprechend gepaced wird, sodass man einfach gemeinsam ankommt. Und das haben wir bei der 300 auch. Ja? Also dass wir Leuten, die jetzt meinetwegen mal 30, auch einen 30er Schnitt fahren wollen, das fährst du nicht so einfach so ohne Windschatten. Und ja, dann gibt es halt gibt's ein paar Guides, die guiden halt eine 30er-Gruppe, aber es gibt genauso Leute, die ich hab Angst, dass ich am Anfang zu schnell bin. Das ist ja das große Risiko beim Marathon oder beim Radmarathon, dass man sich am Anfang zu überpaced und dann nach hinten raus nichts mehr drin ist. Und dann gibt es halt auch 23er, Also es gibt halt mehrere Startblöcke mit Guides. Das ist auch limitiert, ja, aber es sind ungefähr 150 Leute, die das auch in Anspruch nehmen und dann mit ihren Guides fahren.
Ist das eigentlich immer die gleiche Runde oder gibt es auch mal Anpassungen oder Abweichungen?
Ja, also die Schwierigkeit ist in Mecklenburg mal so eine Runde am Anfang zu konzipieren, wo halt, kann ich sagen, 100% ohne Kopfsteinpflaster, aber es ist alles...
Aber Kopfsteinpflaster ist schön.
Ja, ja.
Ich liebe es.
Ja. Ja, also wir haben da irgendwie, ich glaube, maximal 200 Meter Kopfsteinpflaster. Wir haben ein paar Rough Roads, muss man auch sagen. Und die Runde verändert sich zwangsläufig in dem Moment, wo es dann Baustellen gibt. So ja, in diesem Jahr mussten wir eine neue Route tracken an einer Stelle, weil da eine Brücke saniert wird und demzufolge fahren müssen wir das Depot von der anderen Seite anfahren. Ansonsten, dadurch, dass wir halt dieses unheimliche Glück haben, auch da machen wir offensichtlich das vieles richtig, dass alle Depots und alle Depotchefs quasi wirklich gerne bei der MSR mit dabei sind, ja, an den einzelnen Orten, wären wir auf der anderen Seite schön blöd, wenn wir das weglegen würden, weil die leben das, ne? Also diese Freundlichkeit und dieses Herzblut, was alle uns zwar quasi und den Teilnehmern schenken an diesen zwei Tagen, das ist eigentlich unbezahlbar.
Mhm. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Lokalpolitik? Lass uns da nochmal reinschauen. Weil man hat ja in Deutschland oft das Gefühl, dass Leute, die an den Entscheidungspositionen sind, gar keinen Bock auf Veränderungen haben oder irgendwas Neues umzusetzen, weil es ja dann eine gewisse Fallhöhe gibt und man vielleicht nicht wiedergewählt werden könnte oder sowas. Wie war das bei euch? Oder wie ist das bei euch?
Ich würde mal sagen, Max Levy ist mal unser Schirmherr gewesen. Am Anfang war es Lorenz Kaffier, der Innenminister. Der hat tatsächlich, also er ist kein Lokalpolitiker gewesen, er ist Minister des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Der kannte durch Stefan Nimke zufälligerweise die Wetternrundern, hatte so eine Ahnung davon. Und er hat mich tatsächlich zwischendurch angerufen und hat mich gefragt, während in diesen anderthalb Jahren, Herr Köpke, wie läuft's? Und hat eine ganz klare Ansage gemacht, dass ihr müsst euch ab jetzt alleine durchkämpfen. Ja? Es gibt keine Ansage von oben, das ist immer schlecht, ja, wenn jetzt irgendwie der Chef der Polizei quasi von oben eine Ansage macht. Und ja, und das war aber schon ganz gut, dass klar war, da steht jemand dahinter, der das auch will. Und ansonsten haben wir jetzt halt mit den Bürgermeistern also einfach eigentlich unsichtbar viele Mitstreiter, die jetzt auch so ein bisschen dieses MSR-Fieber für sich entdecken. Und an einigen Stellen finde ich es halt sinnvoller, jetzt nicht jemanden auf die Bühne zu stellen, der wenig oder nichts für die MSR macht. Genau. Und dann lieber Max Levy, der einfach wirklich ein guter Freund und gleichzeitig mit Herzblut irgendwie die MSR transportiert. Oder eben ein Markus Burkhardt, der sagt, es ist echt eine schöne Veranstaltung. Also ich kann mir das eher vorstellen, dass man aus dem Sportbereich dann Leute hinstellt, anstatt irgendwie jemand, der sagt, ja, schön, dass es das gibt, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Ich fahre lieber Motorrad oder ich gehe lieber angeln oder bin genau. Jäger.
Wo ist die nächste Supermarkteröffnung? Ich muss dahin.
Genau, ja. Also das kenne ich halt aus meiner Berliner Seite, habe ich halt auch mit einigen, ja, also mit der Politik zu tun gehabt. Ich hatte eine Eventagentur. Ja, und das ist halt dann sehr kurzlebig und wir denken halt langfristig so.
Jetzt müssen wir nochmal über das Geld reden.
Ja.
Zum einen, so eine Organisation von so einer Veranstaltung ist bestimmt nicht billig. Was wird da ausgegeben jedes Jahr? Und dann ist natürlich auch interessant, was muss ich zahlen, um teilzunehmen?
Erstmal Teilnehmer, wir haben eine Frühbucherphase, die endet meistens jetzt endet immer Mitte Januar. In diesem Jahr waren extrem viele Vorbuchungen und das ist der Betrag waren 164 Euro. Dann gibt es eine zweite Preisstaffel von 179 und dann, wenn man jetzt kurz vorher, gibt es mal so 20 Leute oder 30 Leute, die sagen, das mache ich aus der kalten Hose, ich bin fit, ich fahre dahin und das Wetter passt und ich habe gerade Lust auf 300. Die kommen dann sozusagen so vorbei. Ja. Ja. Das ist aber, muss man sagen, ein ganz kleiner Teil, der dann quasi noch vor Ort bucht. Und ja, und was also Ausgaben, wir haben immer ein schönes Starterback. Ja, also das lassen wir uns was kosten. Das sind meistens so Beutel, die sieht man dann auch in Kyoto, in Japan.
Ach echt, ja?
Ja. Oder wir kriegen dann halt, also es ist halt alles, was sozusagen ist wertig, ja. Ihr habt neulich über S-Saver, also ein Jahr haben wir halt einen eigenen S-Saver mit unserem Design drucken lassen, der auch so ein bisschen, sieht man ja auch an meiner Jacke, also auch da gibt's eine Philosophie, wir haben halt jemand, der unsere Trikots wirklich designt, ja, mit dem Spirit, dass wir sagen, Sicherheit zählt. Deswegen ist der linke Ärmel halt so in Leuchten, leuchtgelb. Und auch der linke Ärmel beim Shirt ist halt auch leuchtgelb. Dann gibt's natürlich Essen und Trinken. Man könnte natürlich einkaufen bei Lidl und Aldi mit irgendwelchen labbrigen Leinsamen, Brotscheiben, die schon beim Butter, wenn die Butter hart ist, auseinanderfallen. Ja. Wir kaufen halt unser Brot beim lokalen, beim Bäcker, lassen das dorthin liefern. Also die Lieferketten, wir kaufen halt möglichst viel in Mecklenburg, teilweise eben auch von Betrieben, die dort produzieren. Ja, und was am Ende, klar, also muss so eine Veranstaltung halt mindestens diese 3,5 bis 4 Leute bezahlen können und man muss halt auch solche Sachen machen können, wie mit Max und Emma oder ja. Genau, und deswegen ist es sozusagen einfach auch der Spirit, einfach für eine bestimmte Leistung halt Geld zu nehmen. Manche sagen, es ist zu viel oder es ist, also das, die Diskussion hat man ja immer, aber, wenn, ja. Aber wir haben im ersten Jahr hat man halt natürlich ein Fragezeichen gehabt, warum ist das so teuer? Mhm. Und die Frage findet man auf unseren Seiten nicht mehr, weil also wenn der Gegenwert entsprechend ist, ja, Leute kaufen sich, also ich kann auch mit 3.500 Euro Fahrrad super gut die MSR und jedes andere Ding, kann aber auch 12.000 dafür ausgeben.
Na klar. Ja. Aber ja. Ich finde das cool, dass ihr so wertige Sachen und so etwas bei euch wichtig ist. Zum Beispiel gibt es ja hier in Berlin das Rennen, das setzt jetzt 2 Jahre aus, Velocity, ne? Und ich muss sagen, dieser Starterbeutel, der dann da war, das war einfach nichts. Der Beutel war schlechte Qualität, also sofort irgendwie auseinandergefallen und da drin war die schlechteste Trinkflasche, die ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Oh ja. Die habe ich sofort weggeschmissen. Und dann denke ich mir so, also jeder, der so eine Runde fährt, so ein Radmarathon macht, ja. Ist stolz auf sich, dass er das gemacht hat und hat mit Stolz so eine Flasche und wenn die aber nicht funktioniert ja. Und einfach nur nach Plastik schmeckt und die eklig stinkt, ist, so.
Haben wir auch, also wir haben wirklich Bioplastik, wir haben mit Xenofit, unserem Partner im Bereich, der Elektrolytgetränke haben wir halt eine Flasche gemacht und die haben halt auch diesen Spirit. Das ist, ein deutsches Unternehmen und die nehmen jetzt nicht irgendeine billige, sonst wo produzierte Flasche, sondern klar muss man die mal ausspülen, aber die ist halt ist guter Kunststoff. Ja? Oder wir gönnen uns halt auch noch den Luxus, dass wir so ein eigenes Seenrundenmagazin mit fast 60 Seiten produzieren und sind Informationen drin, da sind Geschichten drin und ja, und die Wertigkeit, genau, also wenn jemand, das muss irgendwie alles so, und das bin ich nicht alleine, sondern da sind halt meine beiden Damen im Büro, Constanze und Franziska, die einfach sagen, nee, also wir machen da nicht auf billig, sondern dann lieber gar nicht und im nächsten Jahr aber dann richtig und
gute Einstellung.
Aber jetzt erzähl mal noch mal kurz über das Seenrundenmagazin. Kommt das im Vorfeld? Soll das die Leute animieren? Oder was für eine Idee steckt dahinter?
Naja, also die Idee ist eigentlich, dass es meine Traurigkeit. Meine Traurigkeit ist, dass ich von den Geschichten, die da entstehen, dann stehen, jetzt mal so ein bisschen poetisch gesagt, werden 3.500 Stories auf den Asphalt geschrieben. Jeder seine eigene, ja. Und dann kriegst du halt manche Geschichten kriegst du gar nicht mit, ja. Und viele davon sind einfach sowas von schön, dass dann Leute sagen, ja, und dann bin ich da gefahren und dann habe ich da an der Seite den Hirsch stehen sehen und habe ich Angst gehabt. Und dann gibt es halt Situationen, wo Leute dann 30 Kilometer vor dem Ziel am letzten Depot sitzen und sagen, Ende, ich kann nicht mehr, ich will abgeholt werden, ich will den Bus nehmen. Wir haben so einen Shuttle-Service. Also alle 2 Stunden, wenn man wirklich aufgeben muss, weil technischer Defekt ist oder vielleicht hat man auch einen Infekt. So, und das sind so viele Geschichten von Leuten, die und ein Teil, also nur ein ganz kleiner Teil, dann ploppt irgendwas auf und dann sagt einer jetzt hier aus Berlin, hallo, ich bin Matthias und ich komme mit 7 Leuten, ich bin Handbiker aus Berlin. Ich würde gerne bei euch fahren und wir sind eine ganze Truppe und wir brauchen irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit, wo ich mit dem Handbike runterkomme, also ebenerdig und meine Kumpels, die fahren mit mir da rum und wir machen das zusammen. Und dann sagst du, ey, so eine Geschichte, das ist doch...
Ja, und das druckt
dir dann in und so eine Geschichten kommen halt in dieses Magazin rein.
Okay.
Ja?
Der Detlef hält gerade das Magazin in den Händen.
Ja.
Und würde uns am liebsten 1-2 Geschichten vorlesen.
Genau. Ja. Ja, und das zum Beispiel, Verena Bentele wollte im letzten Jahr fahren, ja, und da hat ihn eine ganze Truppe irgendwie aus der Süddeutschland, Tretlager, also auch die mit ihr zusammenfahren. Also das ist einfach toll, ja. Also, und ja, lauter andere Geschichten. Und
die, sehr schön.
Die, ja, und da, also das wäre jetzt quasi nochmal so ein Wunschprojekt, was auch aufwendig ist und vielleicht braucht es die Welt auch nicht, aber quasi diese ganzen Geschichten irgendwie zu sammeln, ja, und zu sagen, ja, erzähl mir, also das ist das, was mich wirklich auch antreibt, ja, auch wenn man mir die Geschichte nicht erzählt. Das ist ja lebendig, ja, das ist so vibrant halt, ja.
Erzählt ihr so eine Geschichte manchmal auch auf Social Media? So, dass ihr mal so einzelne Fahrer vorstellt, so ein kleines Porträt macht?
Müsste man ja so einen Podcast machen.
Zum Beispiel?
Ja.
Ja, aber da gibt's gute Podcasts, ja, also nee, machen wir
nicht
ganz und gar nicht, aber so im Großen und Ganzen, dazu müsste man wieder ein Konzept haben, dass auch die Teilnehmer das verstehen.
Ja.
Und dann gibt's natürlich, also nach welchen Kriterien wählt man die Leute aus, wie macht man das? Also die Idee mit dem Podcast oder einem Blog gibt es schon, aber da steckt halt dann, wenn man es auch da wieder gut machen will, das wisst ihr selber.
Sehr viel Arbeit.
Da gehört Arbeit dazu, ja, Recherche, und dann hat einer eine schöne Geschichte zu erzählen, aber der kann nicht schreiben, und dann müsste man wieder jemanden haben, der das schreiben kann. Und,
ja, stimmt. Genau. Mhm. Was ja auch ganz wichtig ist, Bier, Feierabend Bierchen. wer ist euer Biersponsor?
Unser Biersponsor ist im Moment die Köstritzer. Das heißt, also, es gibt am Ende auch ein finnischer Bier.
Mhm.
Und da wollte ich noch sagen, also zum Thema Medaille. Also unsere Medaille, die hat Gewicht, ja. Ich bin auch bei einer Veranstaltung und wir werden immer wieder angesprochen, ja, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ja, wir machen nachhaltige Medaillen aus so Sperrholz, ja.
So, ja.
Mit geflammtem MSR-Logo. Ja, nee, also wer... Da gibt es sozusagen, es gibt auch Grenzen bei der Nachhaltigkeit bei uns. Und es gibt aber auch viel, was wir nachhaltig machen, nämlich, dass wir alles da oben in Mecklenburg einkaufen, dass wir keine Dienstleister von sonst woher für unsere Zelte, die wir mieten und haben, sondern dass es so möglichst lokal ist. Und bei eins meiner Erlebnisse habe ich auch den Kopf schütteln, ich weiß jetzt nicht, welche Veranstaltung das war, habe ich gefragt, also, und wo gibt es die Medaille? Und da musste ich mich da hinten an dem Zelt, da siehst du, und dann habe ich da so noch hingekommen und dann, okay, in der Plastiktüte noch eingepackt. Mir die Medaille genommen. Nee, eigentlich will ich die nicht. Habe ich da hingelegt. Habe ich hingelegt. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir da ganz liebe Menschen haben, die tatsächlich auch darauf bestehen, dass sie keinen anderen Job machen, als die mit diese glücklichen Menschen, die teilweise so überwältigt sind von den Gefühlen. Das muss also das ist ein Erlebnis, was ich mir im letzten Jahr gegönnt habe. Ich mich eine halbe Stunde lang sozusagen fast unsichtbar ins Ziel gesetzt und habe einfach nur die Menschen beobachtet, die ins Ziel kommen. Ja?
Ja, das hat ja auch was. Auf jeden Fall. Mhm. Das mache ich vielleicht. Ich setze mich ganz unauffällig ins Ziel.
Ich fahre und du bist im Ziel und hängst mir die Medaille.
Ich hänge dir das Ding auch um. Ey.
Ja.
Das finde ich gut,
Ja.
Sag mal, in eurem Online-Shop, da habe ich ein bisschen rumgestöbert, da gibt es so richtig geile Retro-Wolltrikots. So richtige Retro-Dinger. Wer ist denn auf diese tolle Idee gekommen und wo kann man sowas machen lassen?
Also man kann das machen. Wir haben das machen lassen in Thüringen.
Ach.
Mülheim. Ja, und die Idee, also ich habe halt so ein Faible, ne? Also mein altes Rad, und ich bin natürlich auch schon mal Eroica gefahren.
Ah.
Und also mehrfach Eroica in sowohl in Limburg, aber eben auch dreimal schon in Italien.
Mhm.
Und natürlich, ja, und dann gehört natürlich irgendwie so ein Retro-Trikot dazu. Und dann war irgendwie so der Gedanke, na gut, dann machen wir jetzt mal so ein Merino-Woll-Trikot. Und plötzlich war das auch wieder so, ja, wie breit, also einfach gestrickt, doppelt gestrickt, dreifach gestrickt. Wie viel Gramm pro Quadrat, x Zentimeter oder Quadratmeter soll das eng oder weit gestrickt werden, und wie breit soll dann der Streifen sein, wo soll die Tasche sitzen, und jetzt müssen wir noch den Reißverschluss und wie ist der Kragen, und plötzlich war das halt ein Projekt, nee, und sie müssen jetzt hierher kommen,
ja,
weil wir können das nicht, da müssen wir das hier durchsprechen, und dann haben wir halt
geil.
Also so manche Sachen stellt man sich halt total einfach vor, aber steckt, wenn man dann das durchzieht, dann steckt halt auch eine entsprechende Wertschätzung dahinter. Und es gibt im Moment nicht viele Retro-Trikots mehr, aber wir werden das auf jeden Fall wieder, wir werden es auf jeden Fall wieder auflegen, weil so ein Merino-Woll-Trikot ist super. Also ich habe, wenn ich im Winter gefahren bin, immer Merino-Wolle unter dem normalen, unter der normalen Jacke. Und das ist super gut.
Bombe, ja.
Gibt es denn Menschen, die auch auf historischen Rennrädern mitfahren bei euch?
Gibt es auch, ja. Du findest immer wieder ein paar. Auch das ist einer der gescheiterten Versuche, dass wir gesagt haben, wir machen mal so einen Vintage-Startblock. Und dann standen da natürlich irgendwie so 10, 15 Leute mit tollen, wirklich tollen alten Rädern. Colnago, Tomasini, Bianchis und so weiter. Jetzt blitzt mal wieder so vereinzelt halt jemand auf. Und das fällt natürlich dann im Ziel oder wenn beim Start. Ja. Wir haben uns ja am Anfang schon unterhalten. Ich gucke halt natürlich, wenn ich jetzt auch nach Berlin reinfahre, dann ist so ein Aero-Rahmen, der fällt mir nicht so in den Blick, sondern nicht, wenn da so irgendwie so vorne so ein sehr umgebauter alter Stahlrahmen als Single-Speed oder sowas, da gucke ich, da geht mein Auge automatisch hin. Ja, und dann und wenn dann jemand auch ein gewisses Alter hat und dann die 300 Kilometer mit dem alten Stahlrahmen, und die sind ja teilweise so mit 8-9 Kilo teilweise. Mhm. Ja? Also wenn du gute Felgen hast und so, dann ist das gar kein so großer Unterschied. Ne? So ein alter Colnago-Rahmen, der hat, den kann man wirklich fast mit einem heutigen Rad vom Gewicht her vergleichen. Ne?
Als wir beide einen Termin gesucht haben für dieses Interview, meintest du einmal, da kann ich leider nicht, da habe ich einen Termin, es geht um die Entwicklung der Mecklenburgische Seenplatte zur Fahrradregion. Das fand ich total interessant. Was ist denn da bitteschön geplant? Darfst du darüber reden?
Klar. Ich bin ja auch ein Stück weit der Initiator dieser Idee. Ne? Also die Seenplatte an sich ist halt ein Gebiet von, ich lasse jetzt mal so Zahlen, ein paar Zahlen, 5.500 Quadratkilometern, das ist riesengroß. Und auf dieser Fläche wohnen halt 240.000 Menschen. Das heißt also, das Verhältnis ist, Mecklenburg-Vorpommern, also dieser Landkreis hat eine Dichte von 47 Einwohnern. Ich kenne zufälligerweise die Zahlen, das sind 47 Einwohner pro Quadratkilometer.
Das ist nicht das so ist, viel.
Ja, also dann, das genau, das ist nicht so viel. Das heißt also, was gibt es da? Da gibt es Freiraum ohne Ende. Ja? Freiraum aber nicht nur zum Rennradfahren, ja? Sondern da gibt es Freiraum gerade fürs Gravelbiken. Da gibt es Freiraum, also den man nutzen kann in der Kombination Fahrrad mit den Kindern. Es gibt 1117 Seen in der Seenplatte alleine. Das ist der wasserreichste, das wasserreichste Gebiet, was die Eiszeit halt da zurückgelassen hat. Und also Ice Age 8.0, ja. Und es gibt halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, eine Kombination zwischen Wassertourismus, Kanu, Fahrrad, also als Aktivbereich. So, und das, also man hat das irgendwie aus meiner Sicht versäumt gehabt, in den letzten Jahren so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es gibt den Radweg Berlin-Kopenhagen, der führt da durch, dadurch kennen das einige. Und es gibt halt ganz viele Campingplätze. Also es ist sozusagen Natur pur. Und ich wohne selber auch nur 7 Kilometer von dem Quellsee. Also meine ständige Verbindung nach Berlin ist der Quellsee, der ehemalige Quellsee, der Mühlensee in Ankershagen. Da nebenan ist die Havelquelle. Mhm. Da ist morgens keiner. Also morgens.
Gibt es da schon einen Zeitplan? Was sind so die kurzfristigen oder mittelfristigen Ziele jetzt, die ihr euch... Ja,
das eine sind halt, dass wir Strecken schon getrackt haben, dass wir diese Ausgangspunkte beschrieben haben. Wenn man mit dem Rad aus Berlin kommt, dann kann man in Neustrelitz aus dem Zug aussteigen, in Waren, in Neubrandenburg. Dass wir da vernünftige, interessante Rennradstrecken haben, dass wir Gravelbike-Strecken haben, gerade eben in der Kleinseenplatte, dass wir mit Tim Sparenberg von Grevé, dass Tim uns auch hilft, ne? Also für mich einer der besten Scouter ganz nebenbei, so, der einfach mit Herzblut sein Ding macht und uns hilft, da vernünftige Gravel-Strecken zu finden. Und auch in der Kombination werden wir auch so ein Gravel-Camp auf den Weg bringen im Herbst.
Ja, du hast uns beiden freundlicherweise so 2 Kaffeebecher mitgebracht, Gravel-Weekender. Das soll es im September geben, wenn ich mich richtig entsinne. Erzähl mal, was ist da geplant mit dem Gravel-Weekender?
Auch da Vorgeschichte, ne? Thema Qualität. Qualität heißt, ich liebe Kaffee, ja. Also, und ich habe natürlich eine Siebträgermaschine zu Hause, eine vernünftige.
Okay.
Und dann muss natürlich, also wenn muss es halt bei so einem Gravel-Weekender, muss es natürlich einen Kaffee aus dem Siebträger geben, die Möglichkeit, dass man einen schönen Espresso bekommt. Dann haben wir einen Camp-Koch, der auch Fahrrad-addicted ist, der sein Handwerk versteht. So, das heißt also, das ist eine Kombination, Das haben wir im letzten Jahr im Juli ausgetestet mit unterschiedlichen Menschen aus Berlin, aus Hamburg und so weiter.
Ich dachte gerade mit unterschiedlichen Kaffeemaschinen.
Nee.
Das war die Vorbereitung.
Mit unterschiedlichen Menschen, die halt gesagt haben, ja, okay, also was erwarte ich? Also natürlich gibt's Orbit und auch also so richtig krasse Gravel-Touren und natürlich auch sowas wie Tim das macht, Wien, Berlin, das ist aber tough, ja?
Ja.
Ja, und es gibt aber eben auch eine Gruppe von Menschen, die sagen, ja, ich will mich schon ein bisschen quälen am Wochenende, aber ich will auch genießen. Und ich will halt dieses Camp-Gefühl. Und das haben wir ausgetestet, dann haben wir es ein bisschen angepasst und haben gesagt, jetzt im September, es steht sozusagen an der Headline, einerseits das Abenteuer und das sozusagen die Lust auf Genuss, ja? So, das heißt also, dass das nicht nur in Dirt und Schmutz endet, sondern dass man also auch ein gepflegtes Bierchen trinkt und dass man guten Kaffee und gutes Frühstück, sehr gutes Frühstück dann haben wird und abends halt.
Das hört sich viel mehr nach meinem, das hört sich gerade alles so nach meinem, weiß ich nicht, nach meinem Style an. So.
Ja, wenn du willst, können wir da gerne im September mitmachen.
Frühstück, Kaffee.
Ja, ein bisschen Fahrrad fahren. Rührei frisch. Du kannst ein Gespiegelei haben. Also wir haben da so einen, ja, wir haben wirklich einen Koch, der mit Herzblut dabei ist. Und das war, ja, und wie kommen solche Ideen? Natürlich ist es immer so, das muss auch mir selber Spaß machen oder auch den Leuten, die das organisieren. Und dann setzt man sich zusammen und fragt noch ein paar Leute, was erwartest du von so einer Veranstaltung? Und dann kommt halt, ja, also maximal 140, das ist dann schon, bin ich schon lange unterwegs und wenn ich zwischendurch auch mal was genießen. Aber es muss halt schon rough, gravel-mäßig mich irgendwie auch erfüllen, aber ich will auch ein bisschen das Leben genießen. Ne?
Also das heißt, da wird es wieder mehrere Runden, verschiedene Strecken geben?
Genau, so. Wir haben also jetzt insgesamt, also wir haben am Freitagabend so einen Social Ride zum Warmwerden, wer das mitmachen möchte und dann gibt es am zweiten Tag halt die Wahl zwischen 140 und so knapp unter 100 und am Sonntag gibt es dann auch eine längere und eine kürzere Strecke und das, also die Leute können dann frei entscheiden, ob sie die Länge oder die kurze Strecke dann jeweils fahren.
Sehr schön. Wo kann man sich da anmelden?
www.gravel-weekender.de.
Na gut, das hauen wir euch nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Detlef, das war ganz wundervoll, mit dir über die MSR und über die ganzen anderen neuen Ideen zu sprechen. Und ich schätze mal, wenn das nächste Jubiläum ansteht, dann laden wir dich auf jeden Fall wieder ein, um dann über die ganze Zukunft noch weiter zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Also,
ja, ganz herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Also ja, mir auch. Unbedingt.
Oh, da haben wir ja Glück gehabt. Ja. Unserem Gast hat es gefallen.
Ja, ihr macht das wirklich gut. Das ist ja das, also was ich schön finde, ist, wenn das, was gesagt wird, auch erfüllt wird. Und das hat wirklich eine gute Kombination aus Waschsalon, Themen und Entertainment. Und das ist eine Atmosphäre, die allerdings durch euch entsteht. Ne?
Red ruhig weiter. Red immer weiter einfach.
Ja. Du brauchst gar nicht unsere Seele.
Du brauchst gar nicht mehr aufhören.
Ja, das ist immer, die Frage ist halt auch immer, es sind immer die Personen, die handelnden Personen. Ne? Mhm. Also jeder hat so einen eigenen Style und dann, wenn man den lebt, dann ist es authentisch und wenn es irgendwie gekünstelt ist. Wenn wir sagen würden, bei uns steht ja drauf, starte die beste Tour deines Lebens. Ja? Ich habe richtig Schiss gehabt, damit rauszugehen, weil das war halt jemand.
Da lehnt man sich aus dem Fenster.
Da lehnt man sich richtig aus dem Fenster. Wir hatten jemand, der hat quasi einen Markenberater. Ja, also am Anfang war das irgendwie Mecklenburger Seenrunde und dann wollten wir halt wissen, was ist eigentlich unser Profil? Und dann haben wir jemand extern dran gesetzt und dann kam da raus, ja, ihr nehmt jetzt den Claim, starte die beste Tour deines Lebens. Und ich so, das hat ein Jahr lang bei mir in der Schublade gelegen,
ja,
weil ich Angst gehabt habe, dass wir das nicht erfüllen.
Ja, ja?
Und dann
ich.
Kommt ein Shitstorm und das. Trotzdem gab es von der ersten MSR an diesen Spruch, das wird die beste MSR aller Zeiten. Und dann ständig diesen Drive zu haben, es kann besser werden.
Super.
Mhm. Mega.
Schön.
Danke dir.
Danke.
Danke.
Also ich habe jetzt Bock, das Ding mitzufahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte vorher schon Lust, aber jetzt noch mehr.
Nee, ich hatte vorher überhaupt keine Lust. Weil es ist ja immer noch ein 300er, egal wie du es drehst. Aber so das Ganze drumherum, also vielleicht muss ich auch, wir haben ja gelernt, das muss man mental lösen, das Problem mit den 300. Und ich würde das vielleicht über die Stationen lösen, die man so anfahren kann und wo es dann leckere Sachen gibt. Und Detlef hat uns ja so einen Nougat mitgebracht von der Tour. Das war auch so lecker. Also
mega gut.
Das Ganze drumherum ist irgendwie.
Ja, also es ist ja im Endeffekt, natürlich ist es ein 300er, ne? Da braucht man ja gar nicht drumherum reden. Aber diese 300 Kilometer sind ja mit Netz und doppeltem Boden. Ja, du hast diese Verpflegungspunkte, du hast zur Not irgendwie Leute, die vorbeikommen und dir nochmal einen Schlauch vorbeibringen oder sowas. Sollte man natürlich nicht in Anspruch nehmen. Jeder sollte schon einen Schlauch selber mit haben. Aber falls irgendwas ist, ne, sei es technisch oder mental oder sowas, du kommst auf jeden Fall wieder nach Hause und stehst nicht irgendwo in der Pampa und kommst dann nie wieder weg. Ja, also als wenn du das jetzt alleine organisieren würdest. So wie ich das ganz gerne mache.
Nein, eigentlich musst du da mitfahren. Ich kann nicht mehr. Ich habe eine Ausrede.
Ja.
Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich habe.
Gut, das stimmt. Du hast ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass du. Hast du mir am Telefon gesagt, dass du offiziell mit dem Fahrradfahren aufgehört hast. Da musste ich erst mal lachen und dann schlucken.
Naja, die Brompton-Touren haben nicht so einen großen Radius.
Ja, das stimmt. Aber hier diese Gravel-Sache, dieser Gravel-Weekender, das ist
ja,
doch.
Ja, das ist geil.
Das ist doch eigentlich das Richtige für uns beide.
Ja,
oder?
Das ist gut.
Da können wir uns auch drauf einigen.
Okay.
Wir haben übrigens noch die tolle Information gesteckt bekommen von Detlef, dass wir Startplätze verlosen dürfen. Also schaut mal bei unserem Instagram-Account vorbei. Da gibt es dann für Ende des Monats diese Startplätze zu gewinnen von der Mecklenburger Seenrunde.
Yes.
Das wird geil.
Das wird sehr gut.
So, ein kleiner Tease noch auf die nächste Folge. Die 94 widmet sich einem ganz tollen und vor allem ganz neuen Buch. Es geht um Frankreich. Es heißt Ratatouille. Es ist quasi die Tour de France. Aber mit natürlich einem radsportlichen Hintergrund, aber eben auch mit politischen Sachen. Es geht um Essen, um die deutsch-französische Freundschaft. Es geht darum, dieses Land einfach besser kennenzulernen und vielleicht auch zu sagen, dass Frankreich nicht gleich Frankreich ist, denn das, was im Norden ist, ist ganz anders im Süden und andersrum.
Und es geht darum, die deutsch-französische Freundschaft etwas zu vertiefen.
Und zu feiern.
Und zu feiern.
Ja, ich freue mich schon drauf. Das Buch liest sich übrigens sehr, sehr gut. Ich habe schon die ersten Kapitel durch. Es macht einfach Spaß. Ratatouille, das dann also unser nächstes Thema. Jean-Marie Magro ist dann bei uns hier im Paradies.
Na denn.
Wir hören uns. Bis nächste Woche Freitag.
Und klicken nicht vergessen. Bis dann.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.